Das Buch Josua ist das Buch der Landnahme. Wir haben in den 5 Kapiteln bisher die Vorbereitungen gefunden, um das verheißene Land in Besitz zu nehmen. Aber jetzt mit Josua 6, mit der Eroberung von Jericho, beginnt das eigentliche Drama der Landnahme Kanaans. Ein Thema, das eigentlich hochaktuell ist, denn gerade heute ist die Weltpolitik bestimmt von der Frage Land für Frieden. Wem gehört das Land? Und wir sehen, das ist nicht ein neues Thema, sondern das ist schon 3.500 Jahre alt. Da ging es auch um die Frage von Land und Frieden. Nun, wir haben gesehen, Gott hat Abraham, Isaak und Jakob die Verheißung gegeben, dieses Land, das ganze Land Kanaan zu besitzen. Und mit diesem ersten Bollwerk, das hier in Kapitel 6 fällt, ist das eigentlich eine Bestätigung der Bundesverheißung an Abraham, Isaak und Jakob. Was muss Israel schon tun? Es ist wirklich das Werk Gottes, dass sie das Land hier so in Besitz nehmen dürfen. Und darum finden wir also gerade in diesem Kapitel sehr viel prinzipielle Dinge über dieses Thema. Also, das Volk ist über den Jordan geschritten und das Bollwerk Jericho steht nun entgegen. Der Name Jericho, hat jemand schon mal nachgeschaut, was das bedeutet? Wie? Ja, Jareach heißt Mond oder Monat. Also Jericho ist eigentlich die Mondstadt und hängt wohl zusammen mit der Verehrung des Mondgottes. Und jetzt kommt ein Volk, das von Jahwe, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, den Auftrag bekommt, Jericho in Besitz zu nehmen. Also der Fall Jerichos ist damit nicht nur einfach der Fall einer Stadt, sondern damit wird auch Gottes Überlegenheit über die falschen Götter der Heiden demonstriert. Der Mondgott wird gestürzt mit dem Fall der Mauern Jerichos. Nun wollen wir ja immer versuchen, das auch neutestamentlich zu übertragen. Und da schlagen wir auf Epheser 6, wo wir den Kampf der Christen finden. Epheser 6. Ja, es passt gut zusammen. Liest jemand die Verse 10 bis 12, bitte? Jemand, der eine laute Stimme hat.
Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an den bösen Tagen widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt.
Jawohl, danke. Also, der Kampf der Christen ist gegen wen gerichtet? Mit anderen Worten gesagt. Gegen den Teufel und seine Engel. Das ist eine Umschreibung in diesen Ausdrücken Fürstentümer, Gewalten, Weltbeherrscher dieser Finsternis, geistliche Mächte der Bosheit. Es wird hier betont, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Also wir haben nicht gegen Menschen zu kämpfen. Das ist der Auftrag der Christen nicht. Im Fall von Israel sehen wir, sie hatten den Auftrag, gegen Menschen zu kämpfen. Aber die Parallele ist doch da sehr direkt mit dem Kampf der Christen. Denn hinter diesen Menschen in Jericho standen geistliche Mächte der Bosheit, der Finsternis. Eben gerade in Verbindung mit diesem Engelfürst, der sich als Mondgott in Jericho verehren ließ. Also wir haben einen solchen Kampf gegen geistliche Mächte. Und nun in Jericho haben wir einen Machtblock, hohe Mauern, ein Bollwerk. Und davon spricht der Apostel Paulus in 2. Korinther 10. Da möchte ich bitten, jemanden die Verse 3 bis 5, bis 6 zu lesen. Hier haben wir den Ausdruck, mächtig zur Zerstörung von Festungen. Also da haben wir nun die Beziehung zu dem Bollwerk Jericho sehr direkt. Nun aber wird hier umschrieben, was können für uns eben solche Bollwerke sein? Tragen wir das zusammen. Was sehen wir aus dem Text selber? Jawohl, hier wird es genannt, Vernünfteleien, Vernunftsschlüsse in der Elberfelder, und du erklärst es eben als falsche Gedanken über Gott.
Also im folgenden dann, wo steht, die sich erheben wieder die Erkenntnis Gottes.
Jawohl, jede Höhe, die sich erhebt, wieder die Erkenntnis Gottes. Das heißt also nicht nur falsche Gedanken über Gott, sondern eigentlich über alles, das gegen das Denken Gottes geht. Alles, das sich der Wahrheit Gottes widersetzt. Und was kann das konkret heute sein? Was beinhalten solche Vernunftsschlüsse, solche Höhen, die sich erheben gegen die Erkenntnis Gottes? Die Dogmen in der Kirchengeschichte, alle.
Ja, ich denke gerade aus dem Katholizismus, die wirklich entgegen der Lehre sind.
Gut, also die Dogmen, die eben gegen die Heilige Schrift sind, genau, das sind die Bollwerke. Bollwerke, die sich erheben gegen die Erkenntnis Gottes. Und da muss es einem immer klar sein, das ist falsche Lehre. Und falsche Lehre ist nicht einfach nur so ein falscher Gedanke, sondern dahinter verbergen sich immer geistliche Mächte. Und das merkt man dann, wenn man mit Leuten, die so überzeugt sind von Irrlehren, spricht. Man kann oft ganz eindeutig und logisch die Dinge widerlegen und es geschieht überhaupt nichts. Das sind geistliche Mächte, die sich dahinter verbergen. Und das macht eben diese Bollwerke umso deutlicher. Weiter, was könnte das noch sein?
Ich denke zum Beispiel an ganz persönliche schlechte Eigenschaften, gefangen zu nehmen unter den Gehorsam des Christus.
Was meinst du jetzt mit Eigenschaften?
Es gibt einfach Dinge im Leben, die von der alten Natur herrühren, dass wir sie gefangen nehmen, wirklich unter den Gehorsam des Christus. Können einfach bestimmte Gewohnheiten sein, gegen der Worte Gottes sind. Ich denke zum Beispiel
Ja, ja. Nun, es geht natürlich gerade in dieser Stelle ganz speziell um falsche Schlüsse, falsche Gedanken. Aber gerade bei Neid und so weiter, da stecken ja auch ganz falsche Überlegungen letztlich dahinter. Und so ist auch der Zusammenhang hier bestimmt gegeben. Weiter.
Können Sie nicht überhaupt diese ganze Politik, die im Augenblick in Palästina, in Israel abläuft, unter Vernünfteleien fallen, Land für Frieden? Denn im Grunde genommen wird ja Israel Land weggenommen oder zumindest streitig gemacht, was ihnen hier mit der Landnahme Israels zugesprochen worden ist.
Also, der Zusammenhang ist sicher ganz direkt da, denn es geht ja letztlich darum, dass man gegen den Bund Abrahams handelt. Abraham hat dem Volk das ganze, Gott hat dem Abraham das ganze Land Kanaan zugesagt und in der Weltpolitik macht man die fünf Vernünfteleien, dass man versucht, den Bund mit Abraham ungültig zu machen. Also auch das sind Gedanken und Höhen, die sich erheben wieder die Erkenntnis Gottes. Letztlich ist ja die ganze Problematik, hängt ja damit zusammen, dass die Autorität der Schrift nicht anerkannt wird, nicht als gültig betrachtet wird. Und darin ist es ein Kampf gegen Gott. Letztlich natürlich auch ist der ganze Kampf begründet auch vom Koran her. Und da merken wir, da geht es eben auch um geistliche Mächte, die sich dahinter verbergen und damit nicht nur den Nahen Osten, sondern die ganze Welt zu einem Pulverfass machen. Jawohl. Weiter. Ja. Du hast ja bereits das gesagt mit den falschen Dogmen. Das fällt natürlich genau auch dann darunter, die ganze Überlegung der Werkgerechtigkeit. Aber du hast noch zusätzlich erwähnt Philosophie. Also Philosophie im weitesten Sinn als menschliche Spekulation, die sich nicht dem Worte Gottes beugt. Das sind Höhen, die sich erheben wie die Erkenntnis Gottes. Ganz klar.
Gehören die Feinde des Kreuzes Christi auch dazu, die der Paulus benennt?
Ja, natürlich.
Die ja wohl errettet sind, aber das Kreuz nicht auf sich nehmen und im Gehorsam weiterleben wollen.
Du meinst die aus dem Philipperbrief, oder? Ja, aber dort würde ich nicht unbedingt sagen, dass es Errettete sind, aber es sind gesetzliche Menschen dort.
Weil es nicht heißt, sie sind Feinde Christi, sondern Feinde seines Kreuzes.
Ja, ja.
Sie wollen nicht aufgeben.
Ja, aber die Gesetzlichkeit ist ja letztlich ein Feind des Kreuzes. Aha. Denn die Gesetzlichkeit meint letztlich, es geht mit eigener Leistung, es geht nicht um die Leistung, das Verdienst, das Christus am Kreuz errungen hat. Ja, ja, aber noch weiter.
Die ganze Psychologie, wenn man zum Beispiel anschaut, ein ganz anderes Menschenbild dargelegt wird und zugrunde gelegt wird, als die Schrift es uns vermittelt, wo in der Psychologie der Mensch im Mittelpunkt steht und im Wort Gottes ist eben Gott im Mittelpunkt.
Jawohl, also die ganze säkulare Psychologie ist ein solches Bollwerk gegen Gott. Und das ist nicht nur einfach eine Sache für Psychologen. Wenn wir denken, wie stark das Denken der Gesellschaft im 20. Jahrhundert von der Psychologie geprägt ist, da sind wir eigentlich überrascht. Wie viel Freud zum Beispiel, nicht Freude, Freud, in den Köpfen drinsteckt, selbst bei Leuten, die sich gar noch nie mit Freud beschäftigt haben. Aber die Gedanken, dass zum Beispiel Sexualität, das sollte man ja nicht irgendwie in Schranken halten, sondern der Trieb soll frei ausgelebt werden, weil es sonst zu Psychosen kommen könnte. Ja, das prägt den ganze Lebensstil unserer unmoralischen Gesellschaft heute. Also diese Bollwerke haben einen Einfluss auf ganz breit auf die ganze Bevölkerung und sogar da, wo man das gar nie solche Bücher speziell gelesen hat. Ja, weiter.
Wie viele Gemeinden eine Nebensache oder eine Kleinigkeit des Glaubens zur Hauptsache machen, zum Dogma für ihre Gemeinde, für ihre Glaubensrichtung.
Ja, und das wird dann auch eben zu einem Bollwerk, dass das christliche Zeugnis eben schädigt. C.S. Lewis hat gesagt, eine der größten Probleme der Christen ist, dass sie nicht wissen, was Hauptsachen sind und was Nebensachen sind. Das stimmt. Eines der Hauptprobleme überhaupt. Gut, weiter. Ich glaube, jemand hat noch etwas gesagt von Evolution, oder? Das habe ich nur mal so herausgehört. Die ganze Evolutionslehre ist genauso ein Bollwerk gegen Gott. Und ein Bollwerk, das sich eben ausgibt als besonders intelligent und das Produkt der neuesten Forschung des 20. Jahrhunderts, gewissermaßen eben jede Höhe, die sich erhebt, wie die Erkenntnis Gottes. Es ist ein Bollwerk, denn wenn man mit Leuten darüber spricht, manchmal immer wieder stellt man fest, wie sie verzweifelt daran halten und sich daran klammern, obwohl sie eigentlich die Gründe für die Argumente an der Wurzel der Evolution gar nicht kennen. Aber verzweifelt hängen sie daran und das macht auch wieder deutlich, dahinter sind geistliche Mächte beteiligt. Es geht nicht nur einfach um Gedanken und Gedankenspiele, sondern es geht um geistliche Mächte, die sich hinter diesen Gedankengebäuden verstecken. Da wollte noch jemand was sagen? Ja?
Inspiration der Bibel oder Autorität der Bibel, Stichwort historisch-kritische Methode. Ich denke, dass da sehr viel Einfluss auch so unterschwellig in den Gemeinden kursieren.
Und immer mehr. Die ganze bibelkritische Theologie macht vor den evangelikalen Türen nicht Halt und durchdringt immer mehr. Und auch die liberale Theologie ist eben ein solches Bollwerk der Finsternis, wo dem Menschen das Fundament, die Bibel, entrissen wird. Jemand sagt, die Bibel ist nicht Gottes Wort, sondern es ist ein Menschenwort, es enthält auch viele Fehler, es ist geschrieben worden aus dem Weltbild heraus der damaligen Menschen und darum ist auch vieles eben von verkehrten Ansichten von damals ist in der Bibel noch mit enthalten und so weiter. Oder man zersetzt, die fünf Bücher Mose seien nicht von Mose geschrieben worden, Jesaja sei nicht von Jesaja, sondern verschiedenen Autoren geschrieben worden und so weiter und so fort. Man zersetzt die ganze Bibel. Und wenn wir das mal so kirchengeschichtlich überblicken, die liberale Theologie ist eigentlich ein neues Phänomen. Die Anfänge kommen so auf im 18. Jahrhundert, dann besonders im 19. und im 20. hat es sich breit durchgesetzt. Aber was war früher? Der Mensch in Europa hat früher im Allgemeinen geglaubt, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass die Bibel Autorität hat. Aber er hatte keine Bibel. Diese geistlichen Mächte der Bosheit haben es fertiggebracht, dass dem Volk die Bibel vorenthalten wurde. Man durfte die Bibel nicht übersetzen in die Sprache des Volkes, auf Lateinisch, und nur der Priester darf auslegen, denn der einfache Mann versteht ja das sowieso nicht. Aber was nützt es einem, wenn man glaubt, dass die Bibel Gottes Wort ist, aber wenn man sie eben nicht hat? Und dann kam die Reformation und die hat das alles umgerissen. Die Reformation war in dem Sinn ein solcher Kampf gegen Jericho. Die Mauern, diese Bollwerke sind gefallen. Und was ist etwas vom Ersten, was man gemacht hat? Übersetzung der Bibel in die Sprache des Volkes. Luther-Übersetzung, Zwingli-Übersetzung und. Schon einiges davor hatte schon Wycliffe seine englische Übersetzung gemacht. Dadurch sind diese Bollwerke gefallen und man hat wieder neu auf den Leuchter gestellt, allein die Schrift, und jetzt lest die Schrift aber auch. Das hat sich ausgewirkt wie eine Atombombe in Europa. Aber eine gute Atombombe, das gibt es auch, ja. Und was ist dann gekommen? Nach der Reformation kam die Aufklärungszeit und damit wurde der Boden für die liberale Theologie bereitet. Und heute, im 20. Jahrhundert, ist es, man kann die Bibel gratis bekommen. Man kann sie bekommen für einige Mark. Man kann sie auf CD-ROM studieren, da gleich 40 Übersetzungen miteinander. Der Zugang zur Bibel ist so leicht geworden. Aber den Menschen des 20. Jahrhunderts wird gesagt, aber dieses Buch ist gar nicht Gottes Wort. Das ist ein Buch aus dem Altertum und es ist so zusammengesetzt worden aus verschiedenen Quellen und ist nicht authentisch, es hat viele Fehler drin. So wird heute dem Menschen die Bibel weggenommen. Aber da merkt man wirklich, dahinter ist ein Plan. Der Mensch glaubte an die Bibel, aber er hatte keine Bibel. Und dann hat der Mensch die Bibel, aber er glaubt nicht mehr an die Bibel. Das sind solche Bollwerke. Und wenn wir das nochmal so eben vor Augen haben, und Paulus schreibt, denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich, mächtig zur Zerstörung von Festungen, indem wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich erhebt, wie die Erkenntnis Gottes. Aber das macht uns nun deutlich, wir haben einen Auftrag, solche Bollwerke zu zerstören. Ich weiß, man kann ja sehr schön sagen, ja, die Bibel, die müssen wir nicht verteidigen. Die Bibel verteidigt sich selbst. Die Bibel ist Gottes Wort. Man kann das auch so sagen. Was soll man vor dem Käfig eines Löwen groß verteidigen und behaupten, der Löwe sei stark, der Löwe ist gefährlich, der Löwe... Und die Leute glauben es nicht. Am besten macht man mal die Türe auf und lässt den Löwen raus. Gut, aber auf der anderen Seite, jetzt konkret in unserer Situation, ist doch das Problem, ja, die Tür ist schon längst offen, aber der Mensch des 20. Jahrhunderts im Allgemeinen ist gar nicht mehr motiviert, die Bibel zu lesen. Also wir brauchen nicht, die Bibel zu verteidigen, die Bibel hat das nicht nötig. Aber was wir müssen ist, dem Menschen, der hinter diesen Bollwerken eingesperrt ist, so wie die Leute in Jericho, denen müssen wir helfen, dass die Bollwerke fallen und damit Gottes Wort in ihre Herzen eindringen kann. Also die Bibel, die steht für sich. Ob jemand sagt, sie ist die Wahrheit, ob jemand sagt, sie ist nicht die Wahrheit, das ändert gar nichts daran, dass sie die Wahrheit ist. Aber es ändert etwas daran, ob Menschen eben aus diesen Mauern des Kerkers von Jericho herauskommen oder nicht. Und da haben wir aktiv als Christen einen Auftrag, solche Vernunftsschüsse zu zerstören. Ist bis dahin noch eine Frage oder sonst noch eine Ergänzung? Dann gehen wir zurück zu Josua 6. Ja. Also dieses verschlossene Jericho zeigt, illustriert irgendwie schön eben auch den modernen Menschen, der gefangen ist in solchen Gedankengebäuden drin. Er kann nicht raus.
Ich denke, nur im absoluten Vertrauen auf Gott selbst, was er sagt.
indem ich jetzt selber fleischlich kämpfe, sondern mich stütze auf Gottes Wort und dann wird Gott zur Zeit dafür sorgen, dass die Mauern fallen.
Also das Vertrauen, das das Volk Israel hier hatte, das war ganz entscheidend. Denn in Hebräer 11 lesen wir, liest jemand Hebräer 11, Vers 30?
Durch Glauben fielen die Mauern Jerichos, nachdem sie 7 Tage umzogen waren.
Ja, ganz klar, durch Glauben fielen die Mauern. Und das ist aber auch in der Parallele für uns genauso, wenn wir nicht geprägt sind von einem tiefen inneren Vertrauen auf Gottes Wort, dann können wir auch anderen Menschen nicht helfen, die in Bollwerken des Unglaubens gefangen sind. Denn gerade das ist das Überzeugende, wenn wir einen frohen und echten Glauben, der sich im Alltag auch auswirkt, wenn wir den an den Tag legen, dann sind wir glaubwürdig. Es geht nicht um ein intellektuelles Spielchen. Ja?
In dem 30. Vers steht eigentlich mehr drin als nur Glauben, sondern Glaubensgehorsam.
Du meinst, wenn es heißt durch Glauben?
Genau.
Ja, denn es ist der praktische Glauben. Es nützt dir nichts, dass sie glauben, ja, Jericho wird fallen. Sie mussten um Jerichos Mauern herumgehen. Erst dann ließ Gott die Mauern fallen. Also es war nicht, weil sie herumgelaufen sind, weil sie so viel Lärm gemacht haben. Es war also nicht irgendwie die hohen Dezibelzahlen, die die Mauern zum Vibrieren und dann zum Einstürzen gebracht haben. Das passt gut für die Märchen, so etwas. Aber es war Gottes Werk. Aber Gott hat erst gehandelt dann, wenn der Mensch gehandelt hat, im Gehorsam. Und das ist auch ganz wichtig. Wir können sagen, ja, dass Menschen zum Glauben kommen, das ist Gottes Werk. Das hängt nicht von uns ab. Nur der Herr kann Herzen öffnen. Es steht doch auch in Apostelgeschichte 16, der Herr tat ihr Lydias Herz auf. Das können wir nicht machen. Ja gut. Aber wenn Paulus nicht gegangen wäre zum Fluss bei Philippi, ja, dann hätte der Herr auch das Herz ihr dort nicht aufgetan. Also es ist so, der Mensch muss im Gehorsam auf Gottes Anweisungen handeln, seine Gebote erfüllen und dann handelt Gott von seiner Seite. Das ist etwas ganz, ganz Interessantes. Es hängt also nicht an unserem Handeln selbst. Es ist nicht so, dass wir Gott durch unser Tun zwingen könnten, etwas zu tun. Aber wenn er uns den Auftrag gibt, das und das zu tun, eben zum Beispiel das Evangelium weiter sagen, wenn wir das in Gehorsam tun, dann wird Gott von seiner Seite her wirken und es wird Frucht und Ergebnis bringen. Ja, genau. Das ist übrigens auch nochmals zu unterscheiden von dem, was eigentlich eine große Tendenz ist heute unter vielen Christen in Verbindung mit der dritten Welle, dass man versucht, durch gewisse Methoden, durch gewisse Handlungen Gott zu zwingen, dass er handelt. Dass man sogar gewisse Techniken entwickelt, dass dann der Heilige Geist beginnt zu wirken. Das ist auf dem Niveau von Magie. Denn in der Magie ist es so, der Mensch versucht, etwas, ein Ritual durchzuführen und versucht, die Götter zu zwingen, dass sie handeln. Ja? Und im Prinzip ist es genau diese Art des Denkens, wenn wir meinen, durch gewisse Handlungen, durch gewisse, werden wir Gott dazu zwingen, letztlich zu handeln. Nein. Aber Gott gibt uns ganz klare Aufträge. Wir haben das Evangelium zu verkündigen. Wir haben den Auftrag, Vernunftschlüsse zu zerstören. Wenn wir bereit sind und uns gebrauchen lassen, dann werden wir erleben, dass Gott von seiner Seite her die Kraft gibt und die Mauern zum Einstürzen bringt.
Soll das heißen, dass der Zuspruch Gottes nur mit dem Anspruch verknüpft, gültig
Also habe ich es richtig verstanden, ob die Hand, das Handeln Gottes immer nur abhängig ist von dem, dass der Mensch handelt?
Ich habe das so verstanden, dass Gott gebietet durch sein Wort und dann wartet er, ob wir das tun.
Ja.
Das heißt, der Zuspruch Gottes ist verknüpft mit dem Anspruch an uns Menschen.
Ja, genau.
Ist das richtig?
Ja. Wobei natürlich Gott in seiner Souveränität, er kann dann, wenn wir nicht ungehorsam sind, kann er das immer noch auf andere Weise tun, das ist klar. Aber es ist das Gleiche zum Beispiel wie mit dem Gebet. Manchmal denkt man, wieso eigentlich beten? Gott macht doch sowieso, was er will. Aber das stimmt gar nicht. In Jakobus 4 heißt es, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Aha. Er sagt ja einfach, wenn ihr nicht betet und Gott handelt nicht. Das heißt also, wir können sagen, dass es oft so ist, dass wenn wir Gott um gewisse Dinge nicht bitten, wird er sie auch nicht machen. Es ist also nicht so, dass wir denken, Gott handelt ja sowieso automatisch, ob wir jetzt beten oder nicht beten, das ändert nichts an der Sache. Nein, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Aber das darf man dann nicht wieder so absolut machen, dass man meint, wenn wir Christen jetzt überhaupt nicht beten würden, dann würde einfach auch nichts geschehen. Nein, Gott in seiner Souveränität handelt, wie er will. Aber wir müssen uns klar sein, es ist ein Unterschied, ob wir beten oder nicht beten. Denn in vielen Fällen wird Gott nicht handeln, wo er handeln würde, wenn er von uns inbrünstig gebetet wird. Also das ist Jakobus 4 ein ganz wichtiges Prinzip. Und vielleicht noch etwas, das Beispiel von Esther. Gott hätte das jüdische Volk damals, als das Schwert der Judenvernichtung im Persischen Reich über ihnen hing, Gott hätte dieses Schicksal abwenden können, ohne dass er irgendeinen Menschen gebraucht hätte. Aber er hat Esther gebraucht. Esther musste ihr Leben aufs Spiel setzen und zum persischen König ungebeten vor ihm erscheinen. Und Mordecai sagt ihr, Esther, du musst gehen, du musst das tun. Und wenn du es nicht tust, was wird dann geschehen? Ja, schlagen wir das mal auf. Das ist doch interessant. Ja, das ist in Esther. Kapitel 4. Vers 14. kann jemand lesen.
Und Mordecai ließ der Esther antworten: Denke nicht in deinem Herzen, dass du im Hause des Königs allein vor allen Juden entkommen werdest. Denn wenn du in dieser Zeit irgend schweigst, so wird und Errettung für die Juden von einem anderen Ort her erstehen, du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen.
Ja, also ganz deutlich, Gott ist nicht abhängig von uns in seinem Handeln. Wenn er einen Plan hat, er führt ihn aus und er kommt ganz ohne uns aus und kann auch wieder andere benutzen. So wird Befreiung und Errettung für die Juden von einem anderen Ort her erstehen. Also das zeigt uns auch wieder, es hilft uns zu sehen, wie klein wir sind, wie Gott wirklich nicht von uns abhängig ist und er verfügen kann und andere gebrauchen kann. Wenn wir nicht bereit sind, er kann andere gebrauchen. Aber für Esther sollte das Konsequenzen haben. Also das macht das Ganze sehr ernst. Gut, wir gehen zurück zu Josua 6. Was sind die Instrumente, die gebraucht wurden in Verbindung mit der Eroberung Jerichos? Also erstens
Posaunen.
Was für Posaunen? Steht bei Widerhörner, ja? Also es sind Schofarhörner, das sind einfach Tierhörner. Schofar, sagt man auf Hebräisch, Mehrzahl Schofarot. Es sind also nicht Zugposaunen oder irgend sowas gewesen, sondern es waren Tierhörner. Wovon spricht in der Bibel das Horn, das Tierhorn? Ja? Wenn man mit dem Stier irgendwie Probleme bekommt, dann merkt man, dass Hörner ein Bild der Kraft sind. Genau. Und wo wurden solche Widerhörner im Alten Testament sonst noch verwendet? Ja, genau. Da wurde das Schofarhorn geblasen, immer im 50. Jahr. Wir können das ganz kurz aufschlagen. 3. Mose 25. Liest jemand Verse 8 bis 10?
Und du sollst dir 7 Jahr-Sabbate zählen, 7 mal 7 Jahre, sodass die Tage von 7 Jahr-Sabbaten dir 49 Jahre ausmachen. Und du sollst im 7. Monat, am 10. des Monats, den Posaunenschall ergehen lassen. An dem Versöhnungstage sollt ihr die Posaune ergehen lassen, durch euer ganzes Land. Und ihr sollt das Jahr des 50. Jahres heiligen und sollt im Lande Freiheit ausrufen für alle seine Bewohner.
Also, und dieser Posaunenschall, das war auch das Schofarhorn. Also, das Jubeljahr, das 50. Jahr, das war dafür eingerichtet, wenn jemand durch gewisse Schicksalsschläge verarmte, dann war es für ihn nötig, dass er Landbesitz verkaufte. Aber Gottes Rechtsordnung war so: Im Land Kanaan bekam von Anfang an jede Familie einen gewissen Anteil an Grundbesitz. Nun eben im Laufe von 49 Jahren konnte da einiges geschehen und jemand war vielleicht ganz verarmt. Und dann kam das 50. Jahr und da musste all der verkaufte Grundbesitz musste wieder an den ursprünglichen Eigentümer zurückkehren. Also eine gewaltige Einrichtung, wenn man denkt. Da kommt Kapitalismus nicht mehr mit und Kommunismus nicht mehr. Denn erstens, es gibt Eigentum. Eigentum ist nicht Diebstahl, ja? Kommunismus sagt, Eigentum ist Diebstahl. Nein, jeder hat Eigentum. Und er kann damit umgehen. Aber wenn er dadurch im Laufe der Zeit das Eigentum verliert, es kommt der Zeitpunkt wieder, wo er alles wieder zurückbekommt. Und dadurch war auch von Anfang an Großgrundbesitz verhindert. Also man konnte auch nicht übermäßig reich werden. Das ist gewaltig, diese Einrichtung. Also zu großer Reichtum war durch diese Rechtsordnung verhindert und totale Verarmung und Bildung von Proletariat war auch verhindert. Also ganz gewaltig, das 50. Jahr, wenn dann im 7. Monat am Posaunenhallfest wurden die Schofarhörner geblasen und jetzt totale Freiheit, Rückkehr zum Besitz. Ja. Nein, das ist eben das Problem, dass das nicht mehr praktiziert wird. Auch zum Beispiel die ganzen Jahrsabbate, das wird normalerweise auch nicht praktiziert, dass man am siebten Jahr dann das Land wieder brach liegen lässt. Nein, das wird nicht praktiziert, aber das wäre die Rechtsordnung der Torah. Nun, das hängt damit zusammen, Israel ist ein säkularer Staat, ist nicht ein religiöser Staat und das wird also nicht praktiziert. Aber das war die Ordnung, wie Mose sie einsetzen musste, von Gottes Seite her. Aber damit wollte ich nur illustrieren, um zu zeigen, wie gewaltig der Schall der Schofarhörner war im 50. Jahr, am Neujahrstag des religiösen Jahres, siebter Monat, das ist der erste Monat des religiösen Jahres, und am Neujahrstag wurden diese Schofarhörner dann geblasen. Freiheit! Ja, dort wollte ich gerade aufschlagen.
Ah, Entschuldigung.
Genau, ja, gut, dann fahr weiter.
Das angenehme Jahr, das lässt ja aus, ist das Halbjahr?
Ja, natürlich. Schlagen wir auf. Lukas 4. Und zwar eben die endzeitliche Erfüllung im Messias. Das meint er damit. Der Herr Jesus liest nämlich aus Jesaja. In der Synagoge liest uns jemand vor, Lukas 4, Vers 14.
Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück, und das Gerücht ging über ihn aus durch die ganze Umgebung. Und er lehrte in ihren Synagogen, geehrt von allen. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen war, und er
Noch weiter.
Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es den Dienern zurück und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing aber an, zu ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Und alle gaben ihm Zeugnis und verwunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Munde hervorgingen. Und sie sprachen: Ist dieser nicht der Sohn Josefs?
Ja, bis hierher. Also der Herr Jesus liest in der Synagoge diesen Abschnitt aus Jesaja 61, Verse 1 und 2 vor, und sagt, heute ist es erfüllt. Und Jesaja hat schon erklärt in Jesaja 61 die Worte des Messias, wenn er kommt, um Menschen wirklich die Freiheit und das Heil zu verkündigen. Das bedeutet also, das Halljahr hat prophetisch eben noch eine Bedeutung gehabt auf die endgültige Befreiung, die einmal kommen sollte durch den Messias. Und da sagt er in Nazareth, in der Synagoge, heute ist dieses Wort erfüllt. Also der Ruf der Schofarhörner ist gewissermaßen der mächtige, gewaltige Ruf des Messias, den Gebundenen Freiheit zu verkündigen. Das angenehme Jahr des Herrn, das ist das Jahr, das Jubeljahr, das Jahr der Freiheit. Nun, das macht die Auslegung jetzt von Jesaja 6 im Licht des Neuen Testamentes für uns noch viel verständlicher. Also die Schofarhörner künden eigentlich die Freiheit von den Mauern Jerichos. Und für die Familie Rahab war das dann wirklich die Freiheit, die konnten aus dem Bollwerk Jericho herausgeholt werden. Die waren nicht mehr gefangen, sodass sie nicht mehr ein- und ausgehen konnten. Sie wurden befreit aus diesem Bollwerk. Eine Frau, die so tief im Schlamm der Sünde drin war, und ihre ganze Familie wird befreit durch den Ruf der Schofarhörner. Ja.
In 1. Thessalonicher 4, Vers 16 wird der Herr selbst mit gebietendem Zuruf uns zu sich rufen bei der Entrückung. Das ist ja auch ein Ruf, der uns Befreiung bringt aus den Umständen, in denen wir jetzt noch gefangen sind.
Ja, ja, genau. Da kann man auch eine Verbindung schaffen. Gut, sonst noch eine Frage? Ja, das waren natürlich auch Tierhörner, die man benutzte, um das als Ölbehälter. Und das drückt eben auch aus, dass dem Gesalbten Macht verliehen wird. Die Macht des Königtums. Darum, das Bild vom Horn, das kommt dauernd. Aber während David mit einem Horn gesalbt worden ist, womit ist Saul gesalbt worden? Ja, ich höre es. Nein, mit einer Flasche. Ja. Wenn ein Schofarhorn an den Boden wirft, ist es nicht kaputt. Die Flasche am Boden, kaputt. Und das deutete an, das Königtum Sauls wird nicht beständig sein. Während das Königtum Davids sollte beständig sein und Gott hat ihm ein ewiges Königtum versprochen in seinem Sohn, dem Messias, der dann in alle Ewigkeit herrschen würde. Also auch diese Bedeutung, Salbung mit Horn, Salbung mit Flasche, sehr bedeutsam. Und der Zusammenhang ist also ganz auf der Hand liegend.
Die Hörner am Altar, haben die eine Bedeutung mit dem Zusammenhang?
Ja, klar. Am Altar gab es vier Hörner in der Stiftshütte und dann auch im Tempel. Diese Hörner drückten aus, dass das Heil von Bedeutung, machtvoller Bedeutung ist für die ganze Welt. Denn es waren ja vier Hörner, wie die vier Ecken der Erde, die vier Himmelsrichtungen. Das heißt also, das Heil des Opfers ist mächtig im Blick auf die ganze Welt. Das heißt, jeder Mensch, der kommen will und das Opfer Christi in Anspruch nehmen will, dem wird Heil zuteil. Also auch da, die Hörner zeigen die Macht und weltweite Bedeutung des Opfers.
Ich hätte noch eine Frage.
Ja. Das ist nicht gewagt, sondern eigentlich das Normale. Denn dieses Prinzip, dass Gott Familien rettet, dieses haben wir immer wieder in verschiedenen Beispielen. Denken wir an die Familie Noah. Während die ganze Welt das Heil ablehnte, aber es war die ganze Familie, Noah mit seinen drei Söhnen und den Ehefrauen. Die gingen alle in die Arche. Und hier das Gleiche. Dann beim Kerkermeister in Philippi, Paulus sagt zu ihm auf die Frage, ihr Herren, was soll ich tun? Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Bei Lot sehen wir eigentlich auch, wie die Familie gerettet werden sollte, außer dann die Frau, die halt eben doch so sehr an Sodom hing, dass sie nicht springen wollte, sondern wieder zurückschauen und zurückhängte. Das zeigt aber gerade das Beispiel von Lot, dass dieses Versprechen nicht zwingend ist, denn der Einzelne muss sich bekehren, sonst wird nicht gerettet. Und so ist es auch beim Kerkermeister in Philippi, heißt es, lesen Sie nach in Apostelgeschichte 16, er frohlockte, an Gott glaubend mit seiner ganzen Familie. Das heißt, die kamen wirklich auch alle zum Glauben. Und da die Familie von Rahab, woran kann man sehen, dass bei denen auch etwas geschehen ist? Die mussten ins Haus
kommen.
Die mussten ja.
Und drin bleiben.
Ja, ja, ja. Also die hatten den Glauben, dass das geschehen würde, was die Spione gesagt haben. Und mit diesem Glauben, das verhalf ihnen zum Heil. Ja, wobei 10 Tage vor dem Versöhnungstag.
Ach so.
Ja, aber der Zusammenhang ist doch da. Der 1.7., das war das Posaunenhallfest. Da wurden die Posaunen geblasen. Und 10 Tage später war der Yom Kippur. Und darum wird das heute noch so praktiziert im Judentum. Am Neujahr wird geblasen. Und das soll eigentlich die Menschen aufwecken. Rabbi Moshe ben Maimon, einer der größten Rabbiner im Mittelalter, erklärt den Hall der Posaunen und sagt, das bedeutet, wache auf, der du schläfst. Merkt man's? Ja, das ist eine alte rabbinische Tradition. Und im Epheserbrief schreibt Paulus, Epheser 5. Vers 14. Wer liest?
Deshalb sagt er, wache auf, wenn du schläfst. Und stehe auf aus den Toten, und der Christus wird dir leuchten.
Deshalb sagt er, wo steht das im Alten Testament? Nirgends. Aber das ist offensichtlich ein bekannter Spruch. Wache auf, der du schläfst, und steh auf aus den Toten, und der Christus, also der Messias, wird dir leuchten. Das ist genau die Bedeutung von den Posaunen am Hallfest. Dann die ersten 10 Tage des neuen Jahres, da wird Selbstprüfung durchgeführt. Im Judentum bekennt man dann die Schuld, überdenkt sein Leben, und dann am 10. kommt der Yom Kippur, da wird wirklich alles abgeladen. Das Opfer wird gebracht für das ganze Volk, befreit. Ein gutes Rezept, meine ich. Wieso eigentlich nicht mal die ersten 10 Tage im neuen Jahr brauchen, um das Leben wirklich zu überdenken und zu ordnen? Nicht so schnell einfach ein kleines Festchen und dann ist wieder alles beim Alten. 10 Tage im neuen Jahr wird gebraucht, um sich wirklich Gedanken zu machen, was stimmt in meinem Leben eigentlich nicht. Und das ganze Volk muss es tun. Ja. Und dann kommt aber der 10. Tag, alles abgeladen. Und 5 Tage später kommt das Laubhüttenfest, das Fest, von dem die Tora sagt, das Gesetz, du sollst dich nur freuen vor dem Herrn. Das größte Freudenfest in Israel, das Laubhüttenfest. Wann kann man sich wirklich freuen, wenn die Schuld abgeladen ist, Yom Kippur vorbei ist? Also diese Zusammenhänge, die sind ganz dramatisch.
Freut euch alle Zeit im Herrn. Wo steht es?
Philipper 4:4.
Ja, ihr sollt euch alle Zeit freuen. Wo steht das im Alten Testament?
Nee, ach so, du meinst wegen dem, du sollst dich nur freuen beim Laubhüttenfest. 5. Mose. Der Befehl der Freude wird 3-mal gegeben. Und dann am stärksten 5. Mose 12. Sage ich 5. Mose 16, Vers 15. Liest du gerade, Reinhold? Jawohl. Gut, jetzt sollten wir Pause machen.
Herr Kutscher, ich habe noch eine ganz wichtige Frage. Ich suche den Sündenbock. Wenn der Prophet Samuel den Saul nicht mit dieser Flasche gesalbt hätte,
Ölhorn, dann hätte doch sein Königtum ewiglich Bestand gehabt.
Hätte der doch versucht, Gott zu zwingen. Das geht ja gar nicht.
Das meine ich ja. Also wer ist da jetzt schuld, dass das Königtum von Saul zerbrach? Ist Gott schuld? Ist Samuel schuld? Oder ist Saul schuld?
Oder ist Sache schuld? Ja, also Saul war schuld, aber Gott in seiner Vorkenntnis hat Saul erwählt, um dem Volk zu zeigen, dass der von ihnen gewünschte König in den Ruin führt und dass nur der von Gott erwählte König eben ein beständiges Königtum bringen kann. Also das war in dem Sinn eine Lektion Gottes. Gott war ja enttäuscht und er sagt zu Samuel, sie haben nicht dich, sondern sie haben mich verworfen, mit dieser Forderung nach dem Königtum. Und so hat er ihnen Saul gegeben, eben aber in dem Sinn als eine Zucht Gottes über sein Volk. Wenn ihr wollt, gut, ich gebe ihn euch. Jetzt schaut mal, was dabei herauskommt. Auch sie haben gedacht, wenn wir wirklich einen Mann haben, mächtig und groß, größer als unsere Probleme, dann kann er alles lösen. Das denken viele auch in der Weltpolitik. Wir brauchen einen Mann, der groß ist, größer als unsere Probleme. Und er war wirklich ein Kopf größer als alles Volk. Aber das erste Buch Samuel führt dann eben zur Pointe. Kapitel 17 kommt dann plötzlich ein Problem, das größer ist als Saul. Der Mann ist 3,20 Meter und heißt Goliath aus Gat, aus dem Gazastreifen. Ja? Dann war aus. Also der starke Mann ist nur so lange stark, bis das Problem nicht größer ist als er. Gut. Wir fahren weiter mit Josua 6. Wir haben nachgedacht über die Bedeutung der Posaunen und nun gab es ja noch etwas anderes, was mitgetragen wurde. Bundeslade. Die Bundeslade, jawohl. Übrigens, was haben die Kananiter in Jericho, auf Jerichos Mauern von der Bundeslade gesehen, wenn sie herumgetragen worden ist? Wie? Haben Sie die gesehen? Wie? Ach so. Ja, aber die war ja, wenn die vorne hergetragen worden ist, aber die Decke ist gesagt worden. Woraus schließt du das?
Sie musste doch immer, wenn sie transportiert wurde, verdünnt werden.
Ja, genau. Wo steht das? 4. Mose 4. Liest jemand Verse 4 bis 6. Also ein normaler Israelite hat die Bundeslade nie gesehen, seit den Tagen Mose bis heute. Die Bundeslade war also nur ganz exklusiv für einzelne Menschen, die gesehen haben. Die Bundeslade war immer bedeckt mit Dachsfell und ein Tuch von blauem Purpur. Also wenn die Bundeslade da um Jericho getragen worden ist, das war ein Geheimnis. Etwas ganz Geheimnisvolles. Natürlich, das Geheimnis von der Bundeslade, das hat von sich reden gemacht. Wenn wir zum Beispiel später denken in den Büchern Samuel, die Philister haben vor Angst geschrien, als plötzlich die Israeliten mit der Bundeslade in den Krieg zogen. Also das Geheimnis, Mysterium, Bundeslade, das ist nicht erst seit Spielberg etwas, das die Massen faszinieren kann. Oder hat auch ein Film gedreht, Indiana Jones, da geht es um die Suche nach der Bundeslade. Das kann Leute faszinieren. Aber das ist nicht erst heute, sondern das war auch damals so. Also das Geheimnis der Bundeslade wurde gewissermaßen um Jericho getragen. Wenn wir uns aber fragen, was bedeutet die Bundeslade, dann sehen wir, was dieses Geheimnis wirklich birgt. Die Bundeslade, was bedeutet sie? Symbolisch. Ja, wobei eher noch die Wolken- und Feuersäule über der Bundeslade.
Ein Bild vom Herrn Jesus, der Gnadenstuhl, von dem der Paulus redet, der Petrus.
Ja, der Deckel wurde genannt, der Sühnedeckel. Und der Herr Jesus wird genannt Sühnedeckel mit diesem gleichen Ausdruck in Römer 3. In Römer 3. Lies doch gerade Römer 3, Vers 23. Bis 25.
Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesu ist, welchen Gott dargestellt hat zu einem Gnadenstuhl durch den Glauben an sein Blut.
Jawohl. Alle Menschen sind Sünder. Aber Gott gibt einen Ausweg und das ist die Erlösung in Christus, also in dem Messias, Jesus. Ihn hat Gott dargestellt zu einem Gnadenstuhl. Und das griechische Wort Hilasterion hier ist der Begriff, der bezeichnet den Deckel der Bundeslade. Kommt in Hebräer 9 nochmals vor, wo die Bundeslade beschrieben wird. Und da wird das gleiche Wort Hilasterion für den Deckel der Bundeslade verwendet. Also so ausdrücklich wird im Neuen Testament die Bundeslade auf den Herrn Jesus Christus hin ausgelegt. Auf dem Sühnedeckel musste ja der Hohepriester am Yom Kippur, sind wir da, 10 Tage nach dem Posaunenhallfest, musste er das Blut des Opfers für das ganze Volk einmal sprengen. Und aufgrund dieser Tat gab es Versöhnung und Sühnung vor Gott. Also, die Bundeslade spricht von dem Herrn Jesus, der einzige Weg zum Heil ist. Römer 3, alle Menschen haben gesündigt, aber sie können durch den Glauben an das Opfer Christi gerettet werden. Und darum macht es das auch viel dramatischer, dass ausgerechnet die Bundeslade um das Bollwerk Jericho herumgetragen wird. Und der Großteil von Jericho, der Bevölkerung von Jericho, fiel dem Gericht zum Opfer. Aber nicht eben Rahab und ihre Familie. Was hatte Rahab ins Fenster gehängt als Zeichen? Und zwar Karmesinfarben. Und die Karmesinfarbe entspricht genau der Farbe des arteriellen Blutes des Menschen. So sieht das aus. Ein hell leuchtendes, starkes Rot. Sie hat gewissermaßen den Ausweg, jetzt neutestamentlich gesprochen, den Ausweg durch das Blut Jesu in Anspruch genommen. Und das macht also das dramatisch. Der Kampf um Jericho ist ein Kampf, wo die Bundeslade, das einzige Sühnungsmittel, die Hinweis auf das einzige Sühnungsmittel Christus mitgetragen wird. Und so ist es genau in unserem geistlichen Kampf heute, wo es um diese Bollwerke geht, die zerstört werden müssen. Da tragen wir ganz vorne mit die Schofarhörner. Wir verkündigen die Freiheit durch Christus und wir verkündigen eben mit dem Tragen der Bundeslade, wir verkündigen, das Heil ist allein in Christus und seinem vergossenen Blut begründet.
Darf ich nochmal fragen?
Ja.
Später reinkommen. Die Bundeslade war nie zu sehen, außer beim Transport durch den Jordan, bei Jericho und als die Philister sie geholt haben.
Ja, aber sie war nicht zu sehen. Sie war immer bedeckt, wie gesagt, Sie haben gelesen Delfindecke, andere haben gelesen Dachsfelldecke. Es ist beides nicht ganz richtig, von einer Seekuhfelldecke.
Aber diese Zudeckung, die konnten sie sehen. Welche mussten ja auch zudecken im Heiligtum, wenn sie transportiert wurden?
Ja, gut, ich meine, die Priester mussten ja den Scheidevorhang abnehmen und dann über die Bundeslade werfen. Und wohl möglichst so, dass sie selber den Blick nicht bekamen. Also im Normalfall war es der hohe Priester, einmal im Jahr am Yom Kippur, der die Bundeslade sehen konnte. Und zum Beispiel später im Tempel war es ja so, dass es gab ja noch ein Zimmer über dem Allerheiligsten mit einem Fallboden. Da wurde, wenn unter dem Jahr Reparaturen im Allerheiligsten nötig waren, das kam vor, da musste ein Priester in einer Kiste hinuntergelassen werden, genau an die Stelle, wo die Reparatur durchgeführt werden sollte, aber so, dass er möglichst eben nichts sah im Allerheiligsten. Also nur um zu zeigen, im Normalfall war das eben nicht zugänglich. Ein Geheimnis. Ja, die Philister hatten ja ihnen die Bundeslade weggenommen und dann wollten sie die Bundeslade anschauen. Ja, natürlich, die wollten jetzt endlich das Mysterium Bundeslade lüften. Das steht in 1. Samuel 6. Aber schau mal, was dann geschehen ist.
Ich glaube, die Juden selber sind ja gestorben nachher.
Nee. Jawohl. Bei den Philisten steht es ja nicht, dass sie aufgedeckt haben. Aber da kam sowieso die Plage über alle diese Philisterstädte, wo die Bundeslade überhaupt mitgenommen wurde. Darum wollten sie sie dann nicht mehr haben und wollten sie wieder zurückschicken zu den Israeliten. Aber dann, wie du richtig sagst, 2. Samuel 6... Ja, genau. Richtig, richtig. Nein, dort ist es, die Bundeslade wollte jemand anrühren. Das war das Problem, ja? Nein, 1. Samuel 6, Vers 19, das waren die Leute von Bet-Shemesh, also Israeliten, die wollten die Bundeslade mal endlich anschauen. Ja, das ist das Übersetzungsproblem. Es heißt nämlich im hebräischen Text nicht unbedingt in, sondern das kann in oder an bedeuten. Also es ist von dem her eher zu erwarten, dass sie wollten sie anschauen, das heißt sie wollten die Decke wegnehmen. Und dann sind eben viele durch ein Gericht Gottes geschlagen worden. Und das kann uns Folgendes illustrieren. In der Person des Sohnes Gottes liegt etwas Unerforschliches. Und immer wieder in den vergangenen 2000 Jahren haben Menschen versucht, irgendwie mit ihrem eigenen Verstand das Geheimnis der Person des Herrn Jesus zu ergründen. Und wollten irgendwie ergründen, wie ist das Verhältnis von seiner menschlichen Natur und seiner Gottheit. Und wollten in Dinge hineindringen, die Schrift uns nicht offenbart, weil sie uns sowieso übersteigen. Und dann dadurch entstanden immer wieder Irrlehren über die Person des Herrn Jesus, über seine Gottessohnschaft und so weiter. Also diese Beispiele anhand der Bundeslade lehren uns die Ehrfurcht vor der Person des Sohnes Gottes. Und der Herr Jesus sagt, niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Wir können das aufschlagen. Matthäus 11, Vers 27. Lesen wir Vers 25 bis 27. Wer liest? Bruno, vielleicht wieder du mal. Jawohl, also das ist eindrücklich. Niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Der Herr Jesus ist aber in die Welt gekommen und hat Gott geoffenbart, den dreieinen Gott. Aber das bedeutet nun nicht, dass wir seine Person irgendwie erfassen können. Denn sogar wenn der Herr Jesus zurückkehren wird, in Offenbarung 19, Vers 11 beschrieben, wenn er als König der Könige zum Gericht zurückkehrt auf die Erde, dann heißt es, er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Eigentümlich. Wir können das aufschlagen. Und das sind Jahre schon nach der Entrückung der Gemeinde, wo wir vom Glauben zum Schauen gekommen sein werden. Und dennoch wird das so hier gesagt. Offenbarung 19, 11, und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, genannt treu und wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und auf seinem Haupte viele Diademe, und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Dort ist es aber für die Überwinder, jawohl. Aber hier vom Sohn Gottes. Und das zeigt, dass in seiner Person ein Geheimnis bleibt. Also das mahnt uns zu Demut und zu Ehrfurcht vor der Person des Sohnes Gottes. Es gibt Dinge, da können wir nicht einfach eindringen. Wir müssen die Offenbarung der ganzen Schrift, was sie uns über den Sohn Gottes mitteilt, das müssen wir erforschen, annehmen. Aber das ist nicht etwas zum Spielen und Spekulieren. Das ist ganz wichtig. Und das sehen wir eben in dem Geheimnis der Bundeslade. Das war ja nur ein Bild. Und wenn Gott schon so eingegriffen hat, als man das Bild anschauen wollte, wie viel mehr, wenn jemand wirklich, wenn es versucht zu spekulieren und unwürdig einzudringen in Dinge, die uns übersteigen. Denn wir sind Geschöpfe und er bleibt der ewige Gott. Und darum können wir ihn nicht erfassen. Ja, noch jemand, jemand wollte das? Ja, in dem Sinn war es ja eigentlich, diese 7 Tage waren gewissermaßen wie noch eine Frist.
Ja, und konnten das die Feinde erkennen, was diese Bundeslade überhaupt für sie bedeutet?
Das wird nicht ausdrücklich gesagt, aber was wir einfach sonst aus Geschichten aus dem Alten Testament sagen können, ist, dass sich das unter den heidnischen Völkern verbreitet hat. wie ein Lauffeuer gewissermaßen, dass irgendwie da mit diesem geheimnisvollen Tempelschatz, da hat es etwas auf sich. Eben was man später bei den Philistern sehr deutlich sieht. Und kommt ja dazu, wir haben bei Josua 2 gesehen, dass die Leute von Jericho ganz genau wussten, was in Ägypten geschehen ist. Die Plagen und der Auszug aus Ägypten, das war alles bereits in Kanaan bekannt, als sie dahin gekommen sind. Also so hinter dem Mond waren die damals nicht in Jericho, auch wenn sie in der Mondstadt wohnten. Die Zahl 7 ist immer die Zahl symbolisch der Vollkommenheit. Also alles, was Gott tut, ist vollkommen. Das wird damit ausgedrückt. Es ist eine vollkommene Freiheit, die da verkündigt wird. Und wenn wir nochmals an Rahab denken, sie hat später geheiratet. Und wir finden sie wieder im Geschlechtsregister in Matthäus 1, in der königlichen Linie des Geschlechtsregisters von dem Messias. Das heißt, sie wurde schließlich ein Vorfahre des Erlösers. Das ist gewaltig. Solche Bilder malt uns Gott in seinem Wort, wie Menschen wirklich aus dem Sumpf der Sünde und der Gefangenschaft in den Bollwerken Jerichos befreit werden können und sogar so mit dem Erlöser verbunden, dass sie sogar in die Linie, in die messianische Linie aufgenommen worden ist. Matthäus 1. Gut, also darum eben die Zahl 7 spricht von der Vollkommenheit des Werkes Gottes. Wir merken, die Leute sind herumgelaufen um Jericho, ganz stumm. Vers 10, ihr sollt kein Geschrei erheben. Aber dann kam auch der Moment, Vers 16, erhebet ein Geschrei. Und das ist vielleicht auch noch eine wichtige Belehrung wert. Wenn es darum geht, dass wir Bollwerke heute zusammenschlagen, dann brauchen wir nicht die ganze Zeit zu schreien. Manchmal muss man einfach rundherum laufen, im Glauben. 1. Petrus 3, da geht es um Frauen, die verheiratet sind mit einem Mann, der dem Wort Gottes nicht gehorcht. Gefangen in den Mauern Jerichos. 1. Petrus 3, wer liest? Verse 1 und 2. Ja, da haben wir den Wandel. Rund um die Mauern Jerichos, ohne irgendetwas zu sagen. Ja? Und plötzlich können die Mauern zum Einsturz gebracht werden. Nun gehen wir noch zu Vers 26. Josua verflucht Jericho. Und zwar ganz konkret. Sagte, was geschehen wird, wenn jemand diese Stadt einmal wieder aufbaut. Und denken wir daran, Jericho ist die Stadt, die am tiefsten liegt von der ganzen Welt. Jericho liegt auf 400 minus. Die tiefste Stadt der Welt. Also zeigt uns wirklich auch so von der Topologie her, um was es hier geht. Die tiefste Stadt der Welt und sie wird verflucht. Und tatsächlich finden wir später, in der späteren Heilsgeschichte, wie jemand diese Frechheit hatte, trotz des Fluches von Josua, Jahrhunderte später Jericho wieder aufzubauen. Wo? 1. Könige 16, schlagen wir auf. Ich habe ja damals erklärt, als wir das Thema hier behandelt haben von der Revision der ägyptischen Chronologie, dass die Mauern Jerichos aus der mittleren Bronze 2b, dass die nach außen runtergefallen sind. Und dann die weiteren Schichten zeigen an, dass Jericho während einigen Jahrhunderten dann nicht mehr besiedelt war. Es gibt also eine Besiedlungslücke. Aber nachher kommt wieder eine Besiedlungsschicht. Und nun 1. Könige 16, Vers 34, wer liest? Es ist in der Zeit von Ahab. Also er hat begonnen zu bauen, den Grund gelegt von Jericho und dann starb sein Erstgeborener. So wie Josua es gesagt hat, mit seinem Erstgeborenen wird er ihren Grund legen. Der wird also sterben. So viel kostet das. Und wenn er dann die Tore aufstellt, dann wird der jüngste Sohn sterben und auch das ist hier geschehen. Jahrhunderte später hat sich der Fluch noch erfüllt. Und das ist doch auch so ein etwas Gewaltiges, wenn wir sehen, wie Gottes Wort sich durch die Jahrhunderte, ja durch die Jahrtausende hin erfüllt. Denken wir zum Beispiel an einen anderen Fluch. Gott hat Abraham gesagt, 1. Mose 12, Vers 3, ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und wir können durch die ganze Geschichte hindurchgehen. Sobald ein Volk Israel geflucht hat, ist es unter das Gericht Gottes gekommen. Die Ägypterinnen haben die Israeliten unterdrückt und dann kam der Zusammenbruch durch die 10 Plagen. Das ägyptische Reich brach zusammen. Später das assyrische Weltreich hat das 10-Stämme-Reich zerstört und etwas mehr als 100 Jahre später krachte tosend das Reich Ninive zusammen. 612 vor Christus, Ninive wurde verwüstet. Dann haben die Babylonier und der Nebukadnezar das Südreich der Juden erobert und verwüstet. Ein Jahrzehnt später war das babylonische Weltreich erobert durch die Perser. Als die Perser die Juden begannen massiv zu unterdrücken, am Ende ihrer Zeit, kam ein junger Mann namens Alexander mit ein paar tausend Soldaten und innerhalb von etwas mehr als 10 Jahren hat er das gesamte persische Weltreich bis nach Indien erobert. Und später gab es Verfolgungen unter den Nachfolgern des Alexanderreiches und da kamen die Römer und haben mit allen Resten aufgeräumt. So geht es durch die ganze Geschichte. Wir kommen zum Ende des letzten Jahrhunderts. Die Zaren haben die Juden verfolgt in Russland, dann kam die russische Revolution und hat das Volk in Erz und Eisen gefesselt während 70 Jahren. Dann das Dritte Reich sollte eigentlich 1000 Jahre dauern, aber sie haben sich an dem jüdischen Volk vergangen und es krachte tosend zusammen 1945. Dann kam die Staatengründung 1948, Die arabischen Nachbarn stürzten sich auf den eben entstandenen Judenstaat. Nach anderthalb Jahren waren sie alle besiegt und die Landesgrenzen Israels waren größer als vorher. Dann kam der Sinai-Krieg in den 50er Jahren, dann kam der Sechstagekrieg. Man dachte, jetzt haben wir genug aufgerüstet, jetzt können wir sie total vernichten. Nach 6 Tagen waren alle Feinde besiegt. An allen 3 Fronten. Und als Folge davon gab es Revolutionen in diesen besiegten Ländern. Aus Frustration in Irak gab es massive Revolutionen in Ägypten. Als Folgen des verlorenen 6-Tage-Krieges. So können wir weitergehen. Bis ins 20. Jahrhundert hat sich immer erfüllt. Und so auch der Fluch Josuas erging wortwörtlich in Erfüllung. Das zeigt uns eben etwas von der Macht, Gewalt und Bedeutung des Wortes Gottes. Nun, Jericho wurde in den Tagen Ahabs wieder aufgebaut und so gab es die Stadt Jericho eben auch in der weiteren Zeit bis ins Neue Testament. Und der Herr Jesus erzählt dann das Gleichnis: Ein Mann geht von Jerusalem nach Jericho hinunter und fällt unter die Räuber. Jerusalem, 1200 Meter höher als Jericho, ist die Stadt des Friedens, die Stadt Gottes. Ein Mensch geht weg aus der Gegenwart Gottes in Richtung Stadt des Fluches, kommt unter die Räuber. Satan ist der Menschenmörder von Anfang an, Johannes 8. Wer kann ihm helfen? Da kommt ein Priester vorbei und ein Levit. Sie sehen ihn, machen einen Bogen. Warum? Ja, natürlich. Wenn ein Priester einen Toten berührt, ja, das ist mühsam. Dann muss er wieder das ganze Prozedere mit der Asche der roten jungen Kuh über sich ergehen lassen. Das geht eine Woche, bis man wieder rein ist. Und ich meine, einen Verletzten, der da liegt, man sieht ja nicht einfach so, ob er tot ist. Man muss ihn also anrühren, oder? Ja, und wenn er dann tot ist, dann bin ich unrein. Umweg. Der Levit desgleichen. Sie helfen nicht, bis der Samariter kommt und hilft. Und der Samariter, das war ein Schimpfwort. In Johannes 8 haben die Führer der Juden haben dem Herrn Jesus gesagt: Sagen wir es nicht recht, du hast einen Dämon, du bist ein Samariter. Das war ein Schimpfwort. Genau das Schimpfwort verwendet er und sagt: Ein Samariter ist gekommen, hat ihn aufgenommen, hat ihn gepflegt. Also wir sehen da den Heilsweg. Der Herr Jesus ist in diese Welt gekommen und nur er kann heilen und retten. Das Gesetz, der Priester und der Levit, die vertreten das Gesetz, die können nicht heilen, die können nicht helfen. Also nur der Verachtete, der als Samariter beschimpfte, der kann heilen, zurückführen und das Nötige geben für die Pflege und dann auch die Verheißung geben: Ich komme wieder, um einen Lohn mit mir. Das sagt er dem Wirt: Pflege ihn, bis dass ich wiederkomme. So haben wir also auch in dieser Geschichte, wo Jericho nun eben eine ganz wichtige Rolle spielt, denn es zeigt gewissermaßen die Geschichte der Menschheit. Der Mensch ist aus der Gemeinschaft mit Gott herausgegangen und zum Fluch hinunter. So bleibt also Jericho durch die ganze Bibel hindurch von Anfang bis ins Neue Testament hinein die Stadt des Fluches. Aber was wir im Neuen Testament lernen, ist, wie Menschen unter dem Fluch zurückgebracht werden können unter den Segen Gottes. Ja, gibt es noch eine Frage? Ja.
Thank you.
Gut, sie wird nicht immer erwähnt, aber wir dürfen aus dem Stillschweigen nicht einen Schluss ziehen. Das ist ja wichtig. Aus dem Stillschweigen kann man keine Schlüsse ziehen. Das heißt also nicht, dass sie dann nicht da ist, wenn nichts von ihr gesagt wird. Aber die Bundeslade, die Wolkensäule war auch später im Land auf der Stiftshütte. Erst da nämlich, wo die Bundeslade von den Philisten genommen wurde, da wich die Herrlichkeit des Herrn von Israel für eine Zeit. Das ist ein 1. Samuel, dann dieses große Drama. Also das macht deutlich, die Wolkensäule war auch weiterhin da bei Israel, auch nach dem Hindurchzug durch den Jordan. Und auch später im Salomo-Tempel war sie da. Erst kurz vor der Wegführung nach Babylon wich die Wolkensäule. Ezekiel 9-8-11 beschreibt das. Und da ist sie nie mehr zurückgekommen zum Tempel. Ja klar. Und darum eben nachts eine Feuersäule sogar. Gut, noch was? Ja, schön, genau. Ja.
Umziehen, ich kann mir vorstellen, dass also die Leute von Jericho gelästert haben, gespottet, und da müssen die einfach das alles so in Ruhe, diese Stadt umgehen, müssen diese Lästerungen anhören, und ich denke, uns geht es manchmal auch so. Wenn wir einen Dienst tun für den Herrn, bringt es auch Spott mit sich, aber auch da unser Ausfahren hat ein vollkommenes Werk. Und was mir so gut gefiel, eben, sie machen sich früh des Morgens.
Ja, ja.
Und das wäre nicht nur ein Tag oder zwei, sondern 6 Tage. Und dann in Vers 15, am 7. Tag, und es geschah am 7. Tage, da machten sie sich früh auf, beim Aufgang der Morgenröte, und umzogen die Stadt nach dieser Weise, wie das sie gefallen.
Ja, und wären sie nur 6 Tage gezogen, hätten aufgegeben, dann wäre nichts geschehen. Und so ist es auch in unserer Arbeit für den Herrn wichtig, dass wir, wenn wir eine Neuaufbauarbeit machen, dass wir dranbleiben, auch wenn die Anfangszeiten schwieriger sind oder nicht so die großen Resultate zeigen. Wir müssen es durchziehen, und plötzlich kommt dann auch der Durchbruch. So kann eine Arbeit sehr klein anfangen, aber wenn wir das durchziehen, dann kann sich das entwickeln. Also das ist eine wichtige Anwendung, die du machst. Danke. Ja, wir sind also am Ende. Wir wollen noch zusammen beten. Vielleicht können 2 Brüder noch beten mit uns.